Musikgespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musikgespräch. Heute wollen wir über Operette sprechen. Das ist zugegebenermaßen ein weites Feld, das wir innerhalb einer unserer Folgen natürlich nicht vollständig abgrasen können. Deshalb wollen wir uns auf einen Aspekt konzentrieren, nämlich die Operette als politische Kunstform. Leider dieses Mal ohne die musikwissenschaftliche Expertise von Maria. Dafür mit einem besonderen Gast. Es besucht uns und er lacht mir auch schon entgegen aus dem Sessel gegenüber. Es besucht uns Tenor Ludwig Obst als jemand, der aus der praktischen Ecke kommt, wie ich ja auch, aber sich im Rahmen eines theaterwissenschaftlichen Studiums auch schon mal theoretisch mit der ganzen Angelegenheit auseinandergesetzt hat. Besonders wichtig ist aber, Ludwig Obst ist Gründungsmitglied des Theaterkollektivs Tutti d'Amore, ein Kollektiv, das sich, man kann man sagen, die Modernisierung der Operette auf die Fahnen geschrieben hat? Oder wie würdest du das in einem Satz zusammenfassen?
Die Öffnung dieser Kunstform für neue Publika und eine neue Definierung des Begriffes und auch des Rufs, den diese Kunstform hat.
Aha, und hier wird es auch schon gleich interessant, wenn es nämlich um die Definition des Operettenbegriffes geht. Starten wir doch mit einem kleinen Gedankenexperiment, das ihr da draußen an euren Endgeräten gerne mitmachen dürft. Was für Bilder kommen euch bei dem Wort Operette in den Kopf? Kann sich jeder mal Gedanken machen, ein paar Notizen machen oder ihr könnt untereinander euch austauschen, falls ihr diesen Podcast in einer gemütlichen Runde hört. Also ich muss zugeben, dass bis vor nicht allzu langer Zeit bei mir folgende Bilder in den Kopf gekommen sind, wenn ich an Operette gedacht habe. Spitzchendecken, kitschige Walzermusik und Heimatfilme mit Marike Röck. Was sind denn deine Assoziationen, Ludwig?
Ich muss sagen, dass ich ursprünglich auch eher in die Richtung gedacht habe. Während des Gesangsstudiums habe ich mich sehr wenig mit Operette beschäftigt. Das lag daran, dass einerseits gab es die Fraktion, die gesagt hat, oh, Operette, das ist total piefig und altbacken, die Libretti sind schlecht und das ist total aus der Zeit gefallen. Und dann gab es die andere Fraktion, die gesagt hat, Operette ist so schwer, dass man das wirklich gut macht und deswegen sollte man sich da im Studium sowieso gar nicht dran trauen. Da ich das aber dann nach dem Studium doch gemacht habe und mich sehr viel mit Operette sowohl theoretisch als auch praktisch befasst habe und das weiterhin mache, haben sich da meine Bilder, die da in den Kopf schwirren, sehr geändert. Und ich würde eher jetzt Operette mit den Adjektiven wild, anarchisch, frivol verbinden und nicht piefig und altbacken.
Das klingt doch schon mal sehr interessant. Wir halten also fest, Operette polarisiert. Das finden wir ja erstmal gut. Um den musikwissenschaftlichen Anspruch dieses Podcasts nicht ganz aus den Augen zu verlieren, vielleicht eine kurze historische Einordnung. Hier wie immer der Disclaimer, ich bin keine Musikwissenschaftlerin, Ludwig ist es auch nicht. Seht es uns nach. Wir tun unser Bestes. Wir sind sozusagen, wie ich ja in einer früheren Folge schon mal gesagt habe, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin wissenschaftscurious. Also, im MGG-Artikel zum Thema Operette, ein Artikel von Harald Haselmeier und Jörg Jewanski, steht zu der Begriffsdefinition Operette etwas ausweichend: Es ist bis heute nicht möglich, eine historisch wie stilkritisch exakte Definition der musikalischen Gattung Operette zu finden. Zu vielschichtig ist das Wechselspiel zwischen den historischen Voraussetzungen einerseits und verhärteten Rezeptionsklischees andererseits. Das fasst ja ein bisschen das zusammen, was wir vorhin schon gezeigt haben, dass es eben sehr unterschiedliche Assoziationen gibt, die sehr widersprüchlich sind. Können wir uns darauf einigen, dass die Operette von vielen als so eine Art kleine Schwester der Oper verstanden wird und mit eher eingängiger, schwungvoller Musik und humorvollen und lebensnahen Themen in Verbindung gebracht wird? Oder würdest du sagen, das ist zu sehr leichte Muse?
Nein, ursprünglich, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen, es ist die die kleine Schwester. Ganz ursprünglich war ja Operette auch einfach ein
eine kurze Oper.
Ein Einakter mit kleinem Personal, mit eher volkstümlichen Thematiken. Also ganz ursprünglich aus den Intermezzi zwischen den Operetterie entstanden. Und Offenbach hat seine großen Stücke, seine Dreiakter, auch gar nicht Operett genannt, sondern Opera Bouffe. Aber das später ist dann der Begriff Operette eigentlich als Überbegriff für diese musiktheatralen Komödien eben im Offenbachschen Stil dann geworden.
Also wir kommen aus der Komödie. Und ja. Du hast ja gerade schon das Stichwort Offenbach gebracht und das passt mir wunderbar, weil dazu wollte ich gerade was sagen. Jacques Offenbach ist ja einer, der in der Geschichte und auch für die Entwicklung der Operette eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich würde davon ausgehen, dass diejenigen, die zuhören, diesen Namen vielleicht auch stark mit Operette verbinden. Jacques Offenbach, vielleicht kennt ihr, was kennt man von Offenbach, den Cancan?
Das ist wahrscheinlich das Erste, was in den Kopf
genau,
kommt.
Genau, aus Orpheus in der Unterwelt. Das sage ich auch deshalb, das weißt du nämlich nicht, Ludwig, dass dieser Podcast immer mit einer Playlist versehen wird und sozusagen jedes Musikstück, was erwähnt wird, kommt in die Playlist. Also der Cancan kommt in die Playlist und wenn ihr den anhört, werdet ihr den aus diversen Filmen und Serien wahrscheinlich wiedererkennen. Ich gestehe, ich habe gestern noch schnell ChatGPT gefragt, in welchen Filmen und Serien der Cancan vorkommt. Ich kannte die meisten nicht. Angeblich kommt er in Ariel, die Meerjungfrau, vor, in irgendeiner komischen Szene.
Aber es gab auch eine Techno-Version, die vor einiger Zeit viral gegangen ist. Bei solchen Reels. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was das war, aber ist auf jeden Fall auch bei der jungen Generation, dürfen wir heutzutage sagen, immer noch populär.
Also, Offenbach, der Remix, kommt hoffentlich auch in die Playlist. So, Offenbachs Operetten zeichnen sich durch beißende Satire und Gesellschaftskritik aus, indem sie die Scheinheiligkeit und Doppelmoral des Bürgertums sowie die Absurditäten staatlicher und religiöser Autoritäten entlarven. Das ist der schlaue Satz, den ich mir dazu aufgeschrieben habe. Würdest du da zustimmen?
Ja.
In Orpheus in der Unterwelt, ein Stück, was ich neulich am Theater Stralsund gesehen habe, wird der antike Orpheus-Mythos parodiert, um die moralischen Konventionen der bürgerlichen Ehe auf die Schippe zu nehmen. Und dann fällt mir noch ein, zum Beispiel La Grande Duchesse de Gerolstein. Und da wird sich vor allen Dingen über Militarismus lustig gemacht. Und es gibt, weil ich das nämlich, glaube ich, tatsächlich mal irgendwie gesungen habe, es gibt diese Arie, die kennst du bestimmt, ne? Es gibt in La Grande Duchesse de Gerolstein gibt es so eine überdrehte Fürstin, die irgendwie wahnsinnig auf alles in Uniform steht. Mhm. Und die singt dann so eine, weiß nicht, ob das eine Arie ist oder ein Couplet oder whatever, wie das die Form genau heißt. Das Stück heißt J'aime le Militaire und da singt sie sich so richtig in Rage und sagt die ganze Zeit, ha, j'aime le Militaire, j'aime le Militaire. Man könnte sagen, geilt sich daran so ein bisschen auf und das ist sehr lustig. Dann fällt mir noch ein, es gibt in Orphée en Enfer, also Orpheus in der Unterwelt, gibt es zum Beispiel auch die Figur des Pluto. Und das ist in Offenbachs Version so ein echt unfähiger Pantoffelheld. Und offensichtlich war es aber so, dass dem zeitgenössischen Publikum diese Figur sehr klar als der gerade amtierende Kaiser Napoleon, der weiß ich nicht wie vielte, erkennbar war. Und der war wohl auch bei der Premiere zugegen und musste dann zähneknirschend seiner eigenen Parodie applaudieren. Ah, ja. Also das vielleicht nur so als kleine Anekdote, um deutlich zu machen, wie tief Offenbach schon in die Gesellschaftskritik reingegangen ist und wie viel ja doch auch subversives Potenzial in diesen Stücken steckt. Und jetzt möchte ich noch kurz ein schlaues Zitat bringen aus einem Standardwerk, auf das Ludwig mich aufmerksam gemacht hat. Mhm. Also auch das ist Wissen, was ich direkt von Ludwig übernommen habe. Und zwar gibt es für alle Operettenfans da draußen und solche, die es werden wollen, es gibt das wichtige Standardwerk, das wurde geschrieben von einem Literaturwissenschaftler und Theaterkritiker namens Volker Klotz. Und dementsprechend wird dieses Handbuch auch liebevoll der sogenannte Klotz genannt.
Das ist ein sehr großes Buch.
Es ist ein echter Klotz. Und da habe ich auch mal reingelesen und habe gesehen, Ludwig, was du da angestrichen hast mit Bleistift. Was ich besonders interessant fand, in der Einführung unterscheidet Volker Klotz zwischen sogenannten guten und schlechten Operetten. Und gute Operetten sind seiner Meinung nach eben diejenigen, die, wie bei Offenbach, die Herrschaftskonstrukte in Frage stellen, sich über die Obrigkeit lustig machen und, jetzt kommt das Zitat, was im staatlich geregelten Alltag fest und sicher hochgehalten wird, rutscht hier in sich zusammen. Und was im Alltag kurz und klein gehalten wird, macht hier sich stark. Also was er mit einer guten Operette in Verbindung bringt, ist also eine Geschichte, wo die Machtverhältnisse für die Dauer eines komischen, fulminanten Abends umgekehrt werden. Mhm. Hingegen, sagt Volker Klotz, seien schlechte Operetten solche, die affirmativ sind. Also schlechte Operetten stützen die Herrschaftsstrukturen und glorifizieren sie, anstatt daran zu rütteln. Auch das habe ich gelernt, weil Ludwig das angestrichen hat in dem Vorwort von dem Klotz. War alles sehr interessant. Ludwig, was sind denn deiner Meinung nach gute Beispiele für schlechte Operetten?
Ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen.
Hol aus.
Weil, also wenn man sich die Geschichte der Operette anguckt, entstanden mit Offenbach um die 1850er Jahre in Paris, hat dann gleich auch über Paris dann Furore gemacht und unter anderem in Wien war das dann mit Nestroy, der die Stücke zum Teil mit Deutschen also übersetzt hat und auch selber die Dialoge, also eigene Textfassungen erstellt hat, waren die auch dort sehr erfolgreich. Es gab dann aber dann wurden eben auch eigene deutschsprachige Stücke mit Suppé und Johann Strauss komponiert. Es gab dann aber einen sehr großen Einschnitt historisch mit dem Deutsch-Französischen Krieg 1871, mhm. wo einerseits der Nationalismus viel stärker geworden ist, Antisemitismus und Offenbach als deutscher Jude, der in Paris gelebt hat, war dort plötzlich verpönt und eben auch diese französischen Stücke in Wien waren eben auch nicht mehr en vogue und man wollte nun erst recht deutschsprachige Stücke, die nicht mehr so eine Subversität haben, sondern eher sich auf das Bürgerliche beziehen, die eher Eheglück huldigen und dem Nationalstolz huldigen und der Kultur und dem Militarismus. Und da sind dann eben Stücke entstanden, hauptsächlich in der Zeit, die Volker Klotz als eher schlechte Operetten betitelt, weil sie eben dieses frivole, subversive, umkehrende Element nicht mehr haben. Und ja.
Das ist interessant, weil nur ein kleiner Nebengedanke, das ja eine Dynamik ist, eine kulturelle Dynamik, die man häufig in Kriegszeiten findet, dass die Leute dann das Auffüllende, Verunsichernde gar nicht so unbedingt haben wollen, sondern eher so Durchhaltekunstwerke konsumieren möchten.
Ja, es ist eben auch sehr interessant an der Geschichte der Operette. Ich komme jetzt leider ein bisschen weg von dieser Gegenüberstellung zwischen guten und schlechten Operetten, aber auch im Dritten Reich und auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eben auch so eine Entwicklung. Das war es gab in den 20er und frühen 30er Jahren auch eine Phase der Operette, die sehr subversiv und sozialkritisch war und Elemente aus dem Jazz hergeholt hat und wild war. Und da gab es dann eben einen plötzlichen Einschnitt 1933 und dann in Österreich 1938, wo das zu Ende war, weil viele von diesen Autoren und InterpretInnen dann fliehen mussten, weil sie jüdisch waren, also meistens fliehen mussten aus dem Grund oder eben auch nicht überlebt haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sich eher wieder auf diese Operette, also auch im Dritten Reich, aber waren dann eben diese Stücke verboten. Und es wurde sich auch eher auf diese herrschaftsbestätigenden, nationalistisch angehauchten Stücke konzentriert. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist es auch dabei geblieben. Und da sollte eben auch nach den Grauen des Krieges so eine heile Welt geschaffen werden, in die man sich verlieren kann und die Familienglück herstellt und die Natur und sowas und das Ländliche und das Völkische irgendwie preist. Das waren dann eben diese Stücke, die da hochgehalten wurden. Und das ist eigentlich bis heute dieser Ruf, der Operette nachhängt, weswegen wir heute oft, also es ändert sich jetzt, es gibt ja quasi eine Renaissance der Operette, aber das ist immer noch im Großteil der Köpfe der Menschen so behaftet, dass man eher an diese kitschigen, spießigen Stücke denkt.
Wir haben also gerade schon gehört, es gibt die subversiven Stücke auf der einen Seite und die affirmativen auf der anderen Seite. Fällt dir ein gutes Beispiel für eine affirmative Operette ein oder gibt es ein Beispiel, auf das sich Volker Klotz bezieht?
Ja, ich habe gerade auch eben an ein Beispiel von Volker Klotz gedacht. Also er macht in seinem Buch eine interessante Gegenüberstellung. Als schlechte Operette betitelt er unter anderem den Zigeunerbaron von Johann Strauss und vergleicht es lustigerweise mit der Großherzogin von Geroldstein, die du vorher schon genannt hast. Im Zigeunerbaron, also beides sind Stücke, die Krieg thematisieren. Im Zigeunerbaron er nimmt da eine Szene, da gibt es das sogenannte Werberlied, wo versucht wird, junge Männer für den Krieg anzuwerben und Wein ausgeschenkt wird. Und durch den Wein, durch den Rausch des Weines werden die alle kriegstüchtig quasi und geil gemacht für diesen Krieg. Und das das, was eigentlich Offenbach mit seinen kriegs- und militärkritischen Stücken machen wollte und was das eben die Geroldstein ist ein Beispiel dafür. Dort gibt es eben eine Szene, wo die verfeindeten Soldaten trinken und besoffen werden und dann durch den Rausch merken, wie absurd eigentlich deren Krieg ist und sich eigentlich vereinigen und anfreunden. Und da sieht man eben, es sind eigentlich ähnliche Situationen, aber in dem einen gibt es also in dem Offenbach-Stück ein sehr pazifistisches Element und bei Johann Strauss im Zigeunerbaron wird dem Militarismus eher gepriesen.
Ja, ist interessant. Also es sind zwei Stücke, die sich mit dem gleichen Sujet und auch mit einem kulturellen und politischen Zeitphänomen beschäftigen, nämlich den Militarismus, und der eine glorifiziert ihn und der andere stellt ihn bloß.
Ja, so kann man das sehr gut zusammenfassen.
Wie würdest du die lustige Witwe von Leha einordnen? Ich erkläre kurz, warum ich die Frage stelle, weil ich bin zum ersten Mal in Berührung gekommen mit diesem Stück im Rahmen eines Hochschulprojektes während meines Masterstudiums an der UdK. Grüße gehen raus. Und ich weiß noch, dass ich unglaublich überrascht war, wie scharfsinnig und auch politisch bissig ich dieses Stück fand. Denn es geht ja im Grunde um so eine Art, um einen völlig korrupten Failed State, der versucht, sich an den Millionen einer reichen Witwe zu sanieren. Und ne, ich hatte schon das Gefühl, da wird sich sehr lustig gemacht über die Doppelmoral des Staates, über die Doppelmoral der Macht. Ganz abgesehen davon, dass es wunderschöne Musik ist und ich bis heute, wenn ich das Vilja-Lied höre, Playlist-Alarm, so eine tiefe romantische Bedürftigkeit empfinde. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe dann aber später eben irgendwann herausgefunden, dass die lustige Witwe Hitlers Lieblingsoperette war. Und da habe ich mich dann wieder gefragt, Moment mal, also was würdest du sagen, gute Operette oder schlechte Operette?
Ich glaube, man darf das, also das schreibt Klotz auch, man darf das auch nicht immer so schwarz-weiß sehen. Also es gibt auch Stücke, die auf jeden Fall Elemente von beiden in sich tragen. Und ich glaube, die lustige Witwe ist vielleicht so ein Beispiel. Je nachdem, was man hervorhebt in den Stücken, kann man da auf jeden Fall kritische und subversive Elemente sehen, aber es gibt gleichzeitig eben auch die Art der Darstellung der Frau zum Beispiel, die eher affirmativ sind.
Also es gibt auch Mischformen. Ach, die Theorie ist immer so schön einfach und dann ist die Praxis immer so messy. Was ist mit einer Operette, die ihr bestimmt alle kennt? Was ist mit der Fledermaus?
Ja, ich würde eher Nee, die Fledermaus ist ein gutes Stück. Man muss bei den Stücken, auch bei den guten Operetten heute, immer gucken, wie kann man sie auf die Bühne bringen? Gibt es vielleicht Begriffe, die man dort verwendet oder Darstellungsweisen von Frauenbildern zum Beispiel, die man vielleicht ein bisschen überdenkt oder einfach anders kontextualisiert. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Fledermaus ein gutes Stück ist.
Ich finde ja immer, und das ist jetzt keine durchgedachte Meinung, sondern auch nur so ein Hot Take, also die Fledermaus ist ja eine der Renner, die wirklich immer wieder gespielt werden und aus irgendwelchen Gründen auch häufig an Silvester oder um den Jahreswechsel herum. Frag mich nicht, warum.
Operette allgemein, glaube ich, ist immer gerne ein um die, also zwischen den Jahren und an Silvester ein sehr publikumswirksames, eine publikumswirksame Kunstform.
Ein Vergnügen für die ganze Familie sozusagen. Ich persönlich fand die Fledermaus irgendwie immer ultra unlustig, weil für mich dieser Klassenunterschiede-Humor irgendwie nicht mehr so gut funktioniert. Also ich muss daran denken, es gibt ja eine Sopranarie, diese sehr schwere, hohe Koloraturarie, dieses Mein Herr Marquis von der Figur der Adele. Die Adele ist eine Zofe und in der Szene, hilf mir, wenn ich falsch liege, hat sie sich aber irgendwie als ihre Herrin verkleidet und taucht auf einem Ball auf, eben verkleidet, ne, und gibt die hohe Dame. Und dann kommt eben einer auf sie zu und meint, sie zu erkennen und sagt, na, aber sie sind hier doch die Zofe XY, was machen sie hier? Und dann singt sie eben eine Arie, wo sie meinte, Herr Marquis, also bitte schauen Sie mich doch mal an, mit dem Profil und mit der Haltung, da könnte ich doch niemals eine Zofe sein. Man sieht mir doch an, dass ich von Adligem geblüht bin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das zur damaligen Zeit wirklich subversiv war. Also sich darüber lustig zu machen, dass sie ja wirklich so tut, als wäre sie von höherem Stand, aber es tatsächlich nicht ist. Ich kann darüber irgendwie nicht mehr lachen, weil ich da zu wenig Anknüpfungspunkte mit der Jetztzeit sehe.
Ja, ich glaube auch. Da auch schon bei Strauss selbst war das, glaube ich, also das Publikum, wo es bei Offenbach noch eher einem so sehr subkulturellen Kontext entstanden ist, war das bei Strauss schon sehr bürgerlich. Und ich glaube, auch damals schon hat sich das Gutbürgertum sich schenkelklopfend daran amüsiert. Aber ja, das würde ich auch unterschreiben. Da muss man heute schauen, wie man das darstellt und wie das nicht dann doch irgendwie eine Karikatur von so einem Arbeitertum wird. Mhm.
Du hast es gerade schon angedeutet. Vieles hängt an der Aufführungspraxis. Und manchmal eventuell auch am Libretto. Wir sprachen eben vom Zigeunerbaron. Ist nicht da, abgesehen davon, dass die Handlung lame ist, weil sie Militarismus verherrlicht, ist nicht da schon das Problem, dass man das Wort Zigeuner hat und dass man einen diskriminierenden Begriff hat, den man wahrscheinlich schlecht umgehen kann, anders als in Stücken, wo man vielleicht hier und da eben heute ein Wort ersetzen würde oder streichen würde. Wie kann man damit umgehen?
Ja, das ist, also wenn es im Titel ist und man da schon einen diskriminierenden Begriff hat, ist es auf jeden Fall schwierig. Deswegen wird dieses Stück heutzutage auch nicht mehr so viel gemacht wie früher, aber immer noch trotzdem. Also die Komische Oper hat vor ein paar Jahren eine Version rausgebracht, wo sie den Begriff Zigeuner einfach in Anführungsstriche gesetzt hat und das dadurch schon thematisiert hat, die Problematik. Aber ja, man muss, klar, das ist Operette war immer ein Stück, was zeitbezogen war. Und auch schon damals war es ganz normal, dass man die Libretti und vor allem die Dialoge und Textfassungen auch immer angepasst hat. Vor allem bei Offenbach, das hat man ganz aktuelle tagespolitische Themen auch immer mit reingebracht und so. Also das war damals schon ganz üblich, dass man an den Stücken rumgebastelt hat und dass es nicht so ein fertiges, großes Kunstwerk war, was dann nie mehr verändert wurde, so wie man heute manchmal denkt, dass die Oper aufgeführt werden sollte. Deswegen ist man da eigentlich sehr aufführungshistorisch sehr nah, wenn man heute an den Stücken auch weiter rumbastelt.
Das heißt, man ist werktreu, indem man nicht werktreu ist.
Ganz genau.
Du hattest eben auch schon erwähnt, dass es eben mehrere Phasen gab in der Geschichte der Operette, dass es eben eine restaurativ-affirmative Phase gab nach dem Deutsch-Französischen Krieg in Bezug auf die deutsche Operette, dass es aber eben in der Weimarer Republik auch noch mal so ganz wilde, subversive, frivole Stücke gab. Hast du da zwei, drei Favoriten, die du kurz nennen möchtest?
Also es gibt auf jeden Fall die Stücke von Oskar Strauss und die Stücke von Paul Abraham, aber auch das Weiße Rössel zum Beispiel, was eigentlich eine kollektive Arbeit war. Da gab es mehrere Autoren und das sind auf jeden Fall Beispiele dafür. Oder es gab, auch weil wir gerade darüber gesprochen haben, was für einen krassen plötzlichen Einschnitt 1933 für die Operette bedeutet hat, das Stück Das Haus dazwischen von Mischa Smoljanski, was wirklich ein paar Wochen vor der Machtergreifung Hitlers uraufgeführt wurde in Berlin. Und das ist eine Jazz, also es heißt Volksstück, aber es ist eigentlich eine Jazz-Operette, die Gentrifizierung thematisiert. Und als haben wir vor ein paar Jahren wiederentdeckt, dieses Stück, und zum ersten Mal wieder aufgeführt. Und weil nur der Klavierauszug erhalten ist, ein neues Arrangement erstellen lassen für kleines Kammerorchester. Und das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz tolles Beispiel. Das zeigt, wie sozialkritisch und subversiv und nah an der Zeit auch diese Kunstform gewesen ist.
So viel kann ich ja verraten. Ich habe mir das Stück damals auch angeschaut und ich war wirklich verblüfft, wie aktuell das war. Also das ist ein Stück, da geht es um Wohnraummangel, um Gentrifizierung, um überteuerte Mieten, um die Vertreibung,
Verdrängung
von kleinem Handwerk, um das Schließen von kulturellen Freiräumen. Also alle Themen, die zumindest uns BerlinerInnen heute noch beschäftigen. Also große Empfehlung, wenn ihr dieses Stück irgendwo sehen oder hören könnt.
Ja, du bist eine der wenigen Glücklichen, die damals das Stück sehen konnten, weil das wirklich während Corona entstanden ist und wir das im ganz, ganz kleinen Rahmen im kleinen Ackerstadtpalast in Berlin aufgeführt haben mit Abstanden zwischen den Menschen im Publikum, und deswegen haben das sehr, sehr wenig Leute gesehen. Und bis heute wartet unsere Produktion auf eine Wiederaufnahme. Und wir würden das, weil es so aktuell ist und einfach auch so eine tolle Musik ist, gerne wieder spielen. Das heißt, wenn es hier jemand hört, der Interesse hat, könnt uns gerne kontaktieren.
Alle IntendantInnen, OperndirektorInnen, VeranstalterInnen oder auch einfach
Leute, die
zahlungskräftige
Geld haben.
Privatiers, lasst euch diese Chance nicht entgehen. Bevor wir noch ein bisschen ausführlicher über die Arbeit eures Kollektivs sprechen wollen, Ludwig, wollen wir noch mal ganz kurz diesen historischen Abriss abrunden, indem wir noch mal kurz einen Blick darauf werfen, was eigentlich während des Dritten Reichs mit der Kunstform der Operette passiert ist. Also was ich herausgefunden habe, ist, dass es natürlich im Zuge der Gleichschaltung auch von Kunst und Kultur erstmal zu einer großen Schließungswelle kam. Also die Operette war ja vornehmlich auch eben in so privaten Kellertheatern zu Hause und die wurden alle geschlossen. Also private Kellertheater ist das falsche Wort. Privattheater oder auch so.
Es waren zum Teil wirklich ganz, ganz große Bühnen und mit mehreren tausend Leuten im Publikum. Aber es waren hauptsächlich private Institutionen. Und genau, da gab es eine große Schließungswelle. Und seitdem, was eigentlich bis heute auch sich weiterzieht, ist diese Kunstform eher im institutionellen und staatlich geförderten Bereich entstanden.
Genau, und viele der auch jüdischen Operetten, KomponistInnen, aber auch DarstellerInnen mussten das Land verlassen, wenn sie nicht ermordet worden sind und haben dann übrigens diejenigen, die es geschafft haben zu emigrieren, haben dann in den USA maßgeblich zur Entwicklung des Musicals beigetragen. Interessanter Fun Fact, wäre vielleicht auch mal eine Folge wert. Dann habe ich irgendwo noch gelesen, dass während des Dritten Reichs die Operetten, die gespielt worden sind, also die eher betont unpolitischen Operetten, wie sowas wie Die Maske in Blau oder Saison in Salzburg hieß das dann, wurde dann eben nicht mehr von wie früher spezialisierten OperettendarstellerInnen aufgeführt, sondern wurde so ein bisschen eben noch mehr in die sogenannte Hochkultur gehoben, indem es eben von großen Orchestern gespielt worden und von in Anführungsstrichen richtigen OpernsängerInnen. Ludwig, kannst du etwas dazu sagen, inwiefern sich das Handwerk des spezialisierten Operettendarstellers von dem des Opernsängers unterscheidet?
Gute Frage. Schon bei Offenbach war das so, dass es eigentlich keine richtigen, in Anführungsstrichen, OpernsängerInnen waren, die seine Stücke interpretiert haben, sondern eher singende SchauspielerInnen. Und es hat sich dann aber später gewandelt, spätestens bei Franz Leha, wo die Stücke eigentlich Opern sind und die Vokallinie doch auch sehr anspruchsvoll ist und man da eigentlich schon eine richtige Opernstimme erwartet hat. Und das ist eigentlich bis heute so.
Denn sowas wie das Vilja-Lied oder auch die Adele, das muss man ja erstmal singen können.
Ja,
das
oder auch die Tenorpartien, ja. Ohne zu sagen, dass Offenbach Gesangslinien und Partien nicht anspruchsvoll sind, aber dass der Fokus ein anderer. Und ich würde, um zu deiner Frage zurückzukommen, sagen, dass ein Operettendarsteller, Darstellerin, was einfach noch mehr, was das Körperliche und die Darstellung mit dem Körper, aber auch die Arbeit am Text, am gesprochenen Text, weil Operette ist immer Gesang, Dialog, muss da natürlich vielleicht mehrere handwerklich mehr mitbringen als jetzt nur ein Opernsänger. Aber wenn man diese Unterscheidung gibt es eben heutzutage nicht mehr, sondern man muss quasi alles erfüllen. Aber für meine eigene künstlerische Arbeit ist es auch ein Wunsch, eben diese beiden Welten zu verbinden. Einerseits gesanglich eine sehr hohe Qualität mitzubringen, aber eben auch, was das Darstellerische angeht, noch flexibler zu sein. Genau.
Man könnte ja wahrscheinlich auch sagen, dass in einigen Fällen sich die singenden SchauspielerInnen ja auch ein bisschen lustig gemacht haben über das Format Oper. Immerhin war das eine zutiefst bürgerliche Kunstform. Also die Oper war ja vor allen Dingen im 19. Jahrhundert die Kunstform, mit der das Bürgertum zeigte, was es hatte. Mhm. Also sowohl was Geld betraf, aber auch was so soziale Codes wie Bildungsstandards betraf. Und da frage ich mich jetzt, wenn ich jetzt eine Regisseurin bin und ich möchte eine Operette inszenieren, woran sehe ich, ob ich den Gesang ernst nehmen soll und sagen soll, okay, das ist wirklich, hier muss die Musik ernst genommen werden, also die Musik muss ja immer ernst genommen werden, aber hier brauche ich wirklich ausgebildete Opernstimmen, die der Musik gerecht werden, und wo sage ich, ach, ich mache das einfach mit ein paar Schauspielern, die sich so ein bisschen über den Sound des Operngesangs lustig machen.
Ich würde auf jeden Fall das unterschreiben, dass es manche Rollen gibt, die auf jeden Fall besser besetzt sind mit SchauspielerInnen. Wird ja auch viel gemacht. Also es gibt ja auch im Gorki-Theater zum Beispiel, wo dann operettenartige Produktionen gezeigt werden, die mit SchauspielerInnen besetzt sind. Und die haben ja auch eine ausgebildete Stimme, nur eben keine Operntechnik. Und das passt manchmal gut, das passt vielleicht sogar besser, weil die natürlich dann, was das Darstellerische und das Körperliche angeht, vielleicht auch noch versierter sind als wir OpernsängerInnen. Aber ja, man muss das von Fall zu Fall sehen und natürlich auch gucken, was für eine Ästhetik möchte man als Regisseurin auf die Bühne bringen. Und manchmal passt das eine besser, manchmal passt das andere besser. Ich finde auch Mischformen sehr spannend.
Es gab ja in den 20er, 30er Jahren ein paar wirklich berühmte und erfolgreiche OperettendarstellerInnen. Mir fällt da zum Beispiel der Name Fritzi Massari, ist das der richtige Name ein?
Fritzi Massari, ja.
Genau. Möchtest du zu der was sagen?
Also auf jeden Fall hier für die Playlist, auf jeden Fall reinhören. Eine ganz, ganz tolle Operettensängerin, die... ihre Textarbeit ist ganz, ganz besonders. Sie bringt, es macht einfach Lust, dazu zu hören.
Es hat sowas Rotziges auch.
Es hat sowas Rotziges, aber trotzdem irgendwie charmant. Also es ist, ich finde, sie verbindet diese Welten ganz, ganz toll.
Wir sind ja jetzt schon ein bisschen tiefer eingestiegen in das Handwerk. Und das nutze ich doch als Überleitung, um Ludwig, um dir ein paar Fragen zu stellen, zu deiner Arbeit mit Tutti d'Amore, das zeitgenössische Operettenkollektiv, das wir am Anfang schon angeteasert haben. Auf der Website von Tutti d'Amore steht: Tutti d'Amore ist das Berliner Kollektiv für zeitgenössische Operette. Wir befreien Operette vom Ruf einer unzeitgemäßen Kunstform und verpassen ihr einen wilden und echten Geschmack. Worin seht ihr das zeitgenössische Potenzial dieser Kunstform?
Das zeitgenössische dieser Kunstform sehen wir erstens, dass es, wie wir vorher schon, wenn wir zum Beispiel über das Haus dazwischen sprechen, einfach Stücke gibt, die total aktuell heute sind. Und dann gibt es natürlich auch Stücke, die einfach allgemeinmenschliche Themen behandeln, die sowieso immer heute aktuell sind. Und zeitgenössisch versuchen wir auch dadurch zu sein, dass wir diese Kunstform auch mit anderer Musik vermischen, mit elektronischer Musik zum Beispiel, und dass wir sie auch an Orte bringen, die frequentiert sind von Leuten unserer Generation. Also wir spielen Stücke nicht nur in Opernhäusern, sondern das sind auch unsere Anfänge gewesen in Nachtclubs, auf Festivals, im öffentlichen Raum, eben anbringen sozusagen diese Kunstform, die wir so lieben, an Orte, wo es nicht erwartet wird und wo eben auch ein Publikum ist, was sich vielleicht nicht in ein Opernhaus traut, weil sie da Barrieren spüren.
In dieser Antwort steckt ganz viel Interessantes drin. Zum einen die Musik. ich weiß nicht, wir haben nicht so genau drüber gesprochen, aber es ist natürlich so, dass historisch die Operette doch häufig sehr nah dran war am Musikgeschmack der Zeit, ne? Also wir haben die Offenbachschen Walzer, dann haben wir irgendwie Ausflüge in die Welt des Jazz in den 20er, 30ern. Oder auch manchmal so Marschmusik, die ja unverständlicherweise eine Zeit lang auch total in war. Und ihr findet ja manchmal so Mischformen, also manchmal ist so ein bisschen ein Techno oder ein bisschen elektronische Musik mit dabei. Wie würde denn eine zeitgenössische Operette, die heute komponiert wird, klingen? Wäre das dann eine Art Techno-Operette?
tja, das wird, kann man, glaube ich, nicht so genau beantworten, weil es halt etwas ist, was in Entstehung ist. Es gibt ja auch Versuche von KomponistInnen, auch neue Operetten zu schreiben. Ich denke, dass also in allen oder in den meisten Beispielen wird sich auf jeden Fall auch auf die Tradition bezogen, weil es natürlich auch ein Begriff ist, der einfach aus einem anderen Jahrhundert stammt. Aber ich denke, wenn man diese Kunstform in die Gegenwart führen möchte, muss man auf jeden Fall auch aktuelle Musikrichtungen mit reinnehmen und aktuelle Thematiken und auch vielleicht weggehen vom klassischen Operngesang, weil das eher was Antiquiertes ist. In unserer letzten Produktion Ab in den Ring, die wir in Kooperation mit der Deutschen Oper Berlin geschaffen haben, da gab es eben eine Rolle, die gerappt hat zum Beispiel. Obwohl es trotzdem eine ausgebildete Opernsängerin ist, aber sie ist so vielseitig talentiert, dass sie eben auch sehr überzeugend rappen konnte.
Da hätten wir die eben beschworene Vielseitigkeit der OperettendarstellerInnen. Damit sich unsere ZuhörerInnen das noch ein bisschen konkreter vorstellen können, erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr euch gegründet habt.
Ja, uns Tutti d'Amore gibt es jetzt inzwischen seit 6, 7 Jahren ungefähr. Wir haben alle an der Musikhochschule Hans Eisler in Berlin studiert und kennen uns von dort, haben damals eine Anfrage gekriegt bei einem Techno-Festival in Polen, ganz spontan eine kleine Opernaufführung zu machen. Und da haben wir gemerkt, dass wir einerseits sehr gerne zusammenarbeiten, dass wir irgendwie einen Humor teilen und einen Wunsch der Darstellung irgendwie haben, den wir teilen. Aber auch, dass es Leute total fasziniert, OpernsängerInnen bei so nah und ohne Berührungsängste zu erleben. Und dass es eben meistens Leute waren, die erstens natürlich das nicht erwartet haben bei so einem Festival, aber eben auch noch nie in der Oper waren oder sehr selten in der Oper waren und haben da gemerkt, dass es da ein ganz großes Potenzial gibt an Interesse und Faszination, wie man dieses Publikum catchen kann. Und haben auch gleichzeitig während des Studiums auch schon gemerkt, dass oft an den Opernhäusern die Sachen, die verhandelt werden, vielleicht gar nicht so viel mit der Lebensrealität unserer Generation zu tun haben und dass wir gerne was Eigenes schaffen, was irgendwie für uns relevant ist und wir denken, für einen größeren Teil unserer Generation relevant ist. Und genau, und so haben wir angefangen, eigene Stücke zu machen. Wir haben unsere erste große Aufführung war in Berlin im Rahmen des Performing Arts Festivals 2019 im Sisyphos. Da haben wir plötzlich vor 400 Leuten gespielt, die mit dem Ticket auch gleichzeitig Einlass zu der dreitägigen Rave hatten. Und unsere Operettenaufführung war quasi der Beginn dieser Clubnacht. Und so konnten wir auch Clubpublikum erreichen, junges Publikum erreichen, aber es waren eben auch ältere Menschen, die dann zum ersten Mal in so einem Ort wie dem Sisyphos waren.
Ich habe euch auch mal spielen gehört, spielen gesehen. Das war ein Nachbarschaftszentrum in Lichterfelde Süd, kann das sein? Wo ihr die Bettlerette nochmal gespielt habt. Das möchte ich nur an dieser Stelle nochmal erzählen, weil da das Publikum wiederum ein ganz anderes war. Das war ein eher älteres Publikum und es war total charmant, denn ich hatte das gleiche Stück, die Bettlerette, ein sehr charmantes Stück, schon mal gesehen im Kater Blau. Da hattet ihr das eben vor so, vor dem, ich sag mal, durchschnittlichen Clubpublikum gespielt, mehr oder minder, und allen euren Freunden natürlich auch. Und dann das gleiche Stück in einem ganz anderen Setting zu sehen, also eher vor älteren Leuten, war sehr interessant. Erstens, weil die Reaktionen unterschiedlich waren, aber die Reaktionen waren trotzdem gleich begeistert. Und da kam mir der Gedanke, ach interessant, dieses Format Operette, da ist wirklich für jeden was dabei. Also ihr nehmt da viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen sozialen Kontexten und aus unterschiedlichen Generationen mit, was wahrscheinlich auch eben an der Zugänglichkeit der Musik liegt.
Ja, unser Slogan ist auch, Operette für alle zu machen. Und das ist ein ganz großes Bedürfnis von uns, eben jetzt nicht nur jetzt Stücke für das Clubpublikum in unserem Alter zu machen, sondern wir versuchen schon auf vielen Ebenen unterhaltsam und relevant zu sein und eben ein breites Publikum zu erreichen. Und ja, es ist eben ein schönes Beispiel, dass eben, wir haben auch ein Stück gemacht, Tutti in Campagna, mit dem wir mit einem zur Wanderbühne umgebauten alten Postbus durch Brandenburg gereist sind. Und da war es auch sehr interessant. Wir haben in einer Autowerkstatt gespielt, wir haben auf einem Marktplatz gespielt und da waren die Publika auch ganz unterschiedlich. Und da wurde dann vielleicht verschiedene Sachen waren dann vielleicht amüsant oder lustig, aber der Zugang hat trotzdem funktioniert. Und ich glaube, das ist auch das große Potenzial der Operette, dass es so niederschwellig ist und man durch die Musik, die sehr einladend ist und Ohrwurmcharakter hat und eben auch durch die gesprochenen Texte auch vielleicht besser versteht, dass es einfach, dass man da viel einfacher einen Zugang dazu finden kann.
Auf welche Produktion bist du besonders stolz? Und du darfst nur eine nennen.
Über manche haben wir inzwischen ja auch schon gesprochen. Mhm. Eine große Produktion haben wir noch gar nicht genannt. Das ist Magna Mater. Das war ein apokalyptisches, matriarchales Operettenspektakel. Da bin ich sehr besonders stolz drauf. Wir haben dort als Vorlage oder als Basis, musikalische Basis, zwei Stücke genommen. Einmal von Franz von Suppé, Die schöne Galatee, und von Paul Linke, Lysistrata. Und das sind zwei antike Stoffe, die von Männern komponiert und geschrieben wurden und die heute beide, was das Frauenbild angeht, sehr problematisch sind und man eigentlich, wenn man das so eins zu eins aufführt, unserer Meinung nach heute nicht mehr so spielen kann oder soll. Auch Lysistrata zum Beispiel ist von Aristophanes eine antike Komödie, die eigentlich ein sehr großes feministisches und auch pazifistisches Potenzial hat. Die Frauen haben nach ganz vielen Jahren trojanischen Krieg keine Lust mehr, dass die Männer sich bekriegen, und gehen in den Sexstreik und erreichen dadurch Frieden. Das ist eigentlich so eine ganz, ganz geniale Story.
Könnte man heute ja auch nochmal ausprobieren.
Das stimmt. Und bei Paul Linke ist es aber eigentlich, wäre auf jeden Fall auch ein Beispiel für schlechte Operetten, ein Stück, was sich eigentlich über, also entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts, was sich eigentlich über die Frauenbewegung lustig macht. Und da sind der Frauenstreikchor ist ganz einfältig und ist eigentlich, und da geht es, also da wird auch wieder dem Militarismus gefrönt und es geht, da wird also ganz offen auch darüber gesprochen, dass die Männer, okay, wenn die Frauen uns den Sex verweigern, dann vergewaltigen wir sie einfach. Und das wird da einfach ganz offen ausgesprochen und auch musikalisch gar nicht gebrochen oder kommentiert, sondern einfach so dargestellt. Und 1934 hat Paul Linke auch nochmal eine zweite Version herausgebracht, die nochmal krasser ist. Und deswegen eigentlich ein Stück, was man heute nicht aufführt, also deswegen wird das auch eigentlich kaum mehr gemacht. Aber für Tutti d'Amore und für unser Konzept war das ganz passend. Wir haben nämlich, das machen wir oft, dass wir, um auch Gendergrenzen aufzulösen oder umzukehren, haben wir die Rollen einfach umgedreht und da haben wir eine Welt geschaffen, die seit Jahrhunderten, wo seit Jahrhunderten die Männer versklavt sind und von den Frauen regiert werden. Und die Männer werden nur noch zur Fortpflanzung gebraucht und da gehen die Männer in den Sexstreik. Und da ist es dann auch der eine Mann, der von den Frauen verprügelt wird und ohne sozusagen die Gewalt an Frauen zu zeigen, umgedreht, versteht das Publikum trotzdem, was man damit sagen möchte. Und das ist auch einerseits auch eben, es ist eigentlich nur eine Überdrehung und Überspitzung, überspitzte Darstellung des Patriarchats und zeigt aber eben auch, wenn es diese Hierarchien und diese Unterschiede gibt, dann bleibt es immer bei einer Ungleichbehandlung und Diskriminierung.
Also man kann sagen, ihr habt die Unterdrückungsverhältnisse umgekehrt und sie dadurch entlarvt. Ne? Also Wie es eben so häufig ist, wir haben das Patriarchat so als Default erfahren, dass wir das, was daran nur ungerecht und unterdrückerisch ist, häufig nicht wahrnehmen, solange es Frauen oder weiblich gelesene Menschen betrifft. Und wenn man es dann umdreht, ich habe die Vorstellung ja auch gesehen, dann wird einem das ganze System eben in seiner Krassheit erst so recht bewusst. Wo kann man euch in nächster Zeit sehen, hören, besuchen kommen?
Wir haben unsere Wiederaufnahme von Tutti in Campagna, diesem Reisestück, von dem ich vorher kurz gesprochen habe. Das werden wir im Rahmen eines neuen Festivals des Theaters Magdeburg am 10. und 11. Mai spielen. Also es ist ein neues Festival für zeitgenössisches Musiktheater oder aktuelles Musiktheater. Und da werden wir das an zwei verschiedenen Orten im öffentlichen Raum spielen und kommen da mit unserem alten Bus angereist.
Ihr reist bitte auch alle an nach Magdeburg. Die BerlinerInnen unter euch, ist ja nicht so weit, also reist euch zusammen und fahrt nach Magdeburg.
Ist auch Eintritt frei und mit dem Deutschlandticket kann man sogar mit 0 Euro diesen Tag verbringen.
Also no excuses. Ludwig, vielen Dank, dass du da warst und deine Zeit und deine Expertise mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yote ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yote ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.